ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die typischen Bilder in den Fernsehnachrichten zur Teillegalisierung von Cannabis Anfang des Monats waren jubelnde Gruppen mit Joints in der Hand. Professorin Petra Beschoner, die ärztliche Direktorin der Akutklinik Bad Saulgau, ist zu Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Begeisterung zur Cannabis-Teillegalisierung fiel wie aus?
Verhalten, würde ich sagen.
Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin ist SWRs Leute-Gast Petra Beschoner. Schon fast ein Zungenbrecher für mich. Ist in diesen Tagen aber auch, das habe ich gelesen, als die Cannabis-Expertin bezeichnet worden in der Zeitung. Nehmen Sie das gerne an?
Naja, ich glaube, manchmal ist man schneller Experte, als man gucken kann. Tatsächlich war es so, dass eine Interviewanfrage kam und natürlich spielt das Thema Substanzgebrauch, Substanzabhängigkeit oder Folgeerkrankungen in den Fächern Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik eine große Rolle. Und insofern ist es ein Gebiet, in dem ich mich auskenne und ich sehe regelmäßig natürlich auch Patienten, die im Zusammenhang mit Cannabis Erkrankungen entwickelt haben, die in meinem Fach behandlungsbedürftig sind.
Das Thema, Sie sagen schon, das beschäftigt Sie und nicht erst seit der Teillegalisierung, sondern seit Jahren. Warum?
Ja. Also wir sehen schon seit Jahren, also man muss eigentlich sagen, haben wir drauf geguckt, schon seit den 2010er Jahren, dass es eine Zunahme in den psychiatrischen, insbesondere in den psychiatrischen Kliniken gibt, was Psychosen im Zusammenhang mit Cannabis angeht. Meine Kollegen der Uniklinik in Ulm, der psychiatrischen Uniklinik Ulm, unter anderem Carlos Schönfeld-Lecuona, den ich sehr lange kenne und ich habe ja früher als Assistentin selbst in Ulm an der Uni gearbeitet, die haben sich mit dem Thema beschäftigt und Daten ausgewertet und sehen eine Zunahme, also eine massive Zunahme an Cannabis-induzierten Psychosen in den Jahren zwischen 2010 und 2017 und es ging auch noch mal weiter. Und es gibt auch Zusammenhänge, die wir beobachtet haben mit der damaligen Diskussion beziehungsweise Erleichterung, was Medizin-Cannabis angeht. Mhm. Dass wir vermuten, das muss man schon so sagen, wir vermuten, dass es da erstmals auch im Bewusstsein der Bevölkerung eine Veränderung gab, was Cannabis angeht. Also dass da so die Idee entstanden ist, Cannabis ist nicht so schädlich, Cannabis ist vielleicht sogar gesund oder gut und dass dadurch insbesondere auch bei jungen Konsumenten der Konsum zugenommen hat. Was übrigens auch was ist, was epidemiologische Daten für Deutschland zeigen.
2017 ging das, glaube ich, los in Deutschland, dass es Cannabis-Behandlungen per Rezept gab. Ihre tägliche Arbeit, Sie sind die medizinische Leitung der Akutklinik Bad Saulgau, wie sieht die aus?
Also erstmal ist es eine Arbeit in der Medizin, die noch sehr patientennah ist, was ich sehr, sehr schätze und was mit ein Grund dafür war, warum ich mich entschieden habe, in dieses Fach zu gehen in der Medizin. Mein Alltag sieht im Grunde genommen so aus, dass ich morgens erstmal komme und wie die meisten Arbeitnehmer wahrscheinlich erstmal meine E-Mails checke. Ich gehe am Stationsstützpunkt vorbei. Ich habe kurz Kontakt zu den Pflegekräften, zu meinen Sekretärinnen. So kriege ich natürlich auch nochmal mit, was jetzt vielleicht ganz am frühen Morgen war, was ich zu Hause in den E-Mails noch gar nicht mitgekriegt habe, was möglicherweise auch in der Nacht vorgefallen ist. Und dann geht's relativ früh eigentlich schon mit Patientengesprächen los. Primär sind es erstmal Gespräche mit Patienten, die neu in die Klinik aufgenommen werden, die entweder am Abend vorher bei uns noch angereist sind. Wir haben Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet. Das bedeutet, dass bei uns Patienten oft auch am späteren Abend noch anreisen. Die sehe ich dann, lerne die Patienten kennen, diagnostiziere, also mache mir ein Bild davon, mit welchen Problemen und letztlich auch mit welcher Störung auf unserem Gebiet die Patienten kommen. Check auch immer gleich ab, welche Medikamente müssen verordnet werden, was kriegen die Patienten auch schon, welche körperlichen Erkrankungen bestehen und spielen möglicherweise auch mit eine Rolle. Und dann geht's weiter mit Visiten, Teambesprechungen, also Visiten bedeutet, dass die Patienten, die schon in Behandlung bei uns sind, gesehen werden, üblicherweise einmal wöchentlich. Das kennen Sie auch aus jedem somatischen Krankenhaus, dass da so quasi Durchgänge gemacht werden. Bei uns ist das ein bisschen anders. Unsere Patienten sind ja üblicherweise körperlich so fit, dass die zu mir kommen können. Und dann haben wir da ein Kurzgespräch und gucken, wo stehen sie gerade in der Therapie, was geht gut, was ist gerade schwierig. Und in den Teambesprechungen trifft sich das gesamte Behandlerteam, also begonnen von den Pflegekräften über Sozialarbeiter, Diätassistentin, Physiotherapeutin, Masseurin, dann die ganzen Ärzte und Psychotherapeuten treffen sich, um gemeinsam Organisatorisches zu besprechen, Urlaubsvertretung, solche Dinge, aber insbesondere eben, welche Patienten kamen neu, wer wird entlassen, wie geht's dem und dem Patienten, okay, wie machen wir da und da weiter.
Ganz kurz noch, wer sind Ihre Patientinnen und Patienten?
Wir haben Patienten im Wesentlichen aus dem gesamten Spektrum der psychischen Erkrankungen. Ausgenommen sind akute Suchterkrankungen, also wenn jemand wirklich akut abhängig ist und entgiftet werden muss, egal von welcher Substanz, ist er nicht bei uns in der Klinik. Wir haben keine Patienten mit akuten Psychosen, also Patienten, die akut wahnhaft sind, sind üblicherweise in der Akutpsychiatrie. Und wir haben auch keine Patienten, die akut suizidal sind, also geschützt werden müssen. Die sind auch in der akuten Psychiatrie. Ansonsten haben wir Patienten aus dem Bereich der Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, Essstörungen, somatoforme Erkrankungen, also wo sich die Beschwerden üblicherweise vorwiegend körperlich zeigen. Das sind so die Hauptbereiche. Traumatisierungen, Persönlichkeitsstörungen noch.
Cannabis ist das Thema heute in SWR 1. Leute, für die einen ist es ein Genussmittel, andere sind abhängig, für die ist es dann also eine Droge. Was ist es für unseren Gast, Psychiaterin Petra Beschoner?
Naja, ich blicke da durchaus mit verschiedenen Augen drauf. Also das Auge der Psychiaterin sagt natürlich, es ist eine Droge, oder das Auge der Ärztin. Ja, aber wir bezeichnen natürlich auch Alkohol, Tabak etc. als Droge. Und wenn wir es ganz ernst nehmen, müssten wir auch jedes Medikament als Droge bezeichnen. Als Privatperson sage ich, natürlich ist es auch ein Genussmittel, ja, so wie auch Alkohol und Tabak Genussmittel sind. Die Frage, die sich immer stellt, ist, gelingt es jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gesellschaft, da die richtige Dosis zu finden, sodass es Genussmittel ist und eben nicht die negativen Folgen einer Droge hat.
Aber im Vergleich, Sie haben Alkohol und also Zigaretten und Alkohol schon angesprochen, die haben ja in unserer Gesellschaft eine viel größere Lobby dann.
Absolut, das ist so. Die haben eine viel größere Lobby, sind im Grunde genommen aber in ihrer Gefährlichkeit größer als Cannabis. Also zumindest der Alkohol, das ist absolut klar. Wenn wir allein schon mal nur auf die Zahlen gucken, wie viele Menschen in Deutschland an einer Störung durch die jeweilige Substanz leiden, dann gehen wir bei Alkohol rund, ja, von 6%, mal ganz grob über Männer und Frauen gemittelt aus. Bei Tabak sind wir ungefähr bei 3,5% und bei Cannabis bei 1%. Ja, also es ist schon klar, dass wir viel mehr schädlichen Gebrauch bzw. Abhängigkeit in dem Fall von Alkohol und Tabak sehen als durch Cannabis. Jetzt können wir uns aber auch drüber unterhalten, warum ist das so? Ist es so, weil Alkohol und Tabak viel akzeptierter sind in der Gesellschaft, weil die Zugangswege einfacher sind. Ja, die Verfügbarkeit ist viel größer. Es ist zum Teil ja sogar sozial erwünscht, dass geraucht oder Alkohol getrunken wird bei bestimmten Anlässen, in bestimmten Kreisen. Und die Frage ist ja, nimmt Cannabis da eine ähnliche Entwicklung und werden wir dann dort auch zunehmende Prävalenzraten sehen? Das andere, was mich bei solchen Fragen eigentlich immer sehr umtreibt, ist, das ist ja so ein bisschen wie den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Also diese Argumentation, mit der ich immer wieder konfrontiert werde, ja, aber Alkohol ist doch viel schädlicher, stimmt. Aber das ist so, dieses Argument, muss ich ehrlicherweise sagen, das nervt mich auch, das ist so Kindergartenniveau. Ja, aber du trinkst doch auch, dann darf ich doch auch meinen Joint rauchen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendjemandem was zu verbieten, sondern zu gucken, wie können wir das so steuern, dass möglichst wenig Menschen dadurch Schwierigkeiten bekommen.
Brauchen wir noch ein zusätzliches Problemfeld, wenn wir schon mit Alkohol und Zigaretten oder Nikotin zu kämpfen haben?
Ja. Das ist so ein bisschen die Frage. Umgekehrt ist es natürlich auch so, und das wird in dieser Diskussion zu Recht auch immer wieder mit eingebracht. Hallo, das ist einfach schon längst Realität. Cannabis wird konsumiert. Und wir haben ein erhebliches Problem mit verunreinigtem Cannabis, wenn wir jetzt allein aus dem Medizinerblick wieder, Blickwinkel wieder drauf gucken. Wir sehen einfach, dass der THC-Gehalt zum Beispiel, also der Gehalt der psychoaktiven Substanz im Cannabis, seit den 60er, 70er Jahren, ja, so diese Hippie-Zeit, massiv zugenommen hat. Wir haben damals einen THC-Gehalt von 1-3% ungefähr gehabt und sind jetzt in einem Range von 15-30%. Das heißt, wenn ich heute einen Joint rauche, dann habe ich einen vielfach höheren THC-Gehalt im Körper als früher. Und das macht es gefährlicher. Das nächste, und häufig ist es so, wenn ich auf dem Schwarzmarkt Cannabis erwerbe, weiß ich daher nicht sicher, wie hoch ist der THC-Gehalt, ja, von dem, was ich da kriege. Und die nächste Schwierigkeit ist, dass wir eben sehen, dass häufig auch das pflanzliche Cannabis durch synthetische Cannabinoide noch gestreckt oder verstärkt wird. Zum Teil haben wir auch noch ganz andere Verunreinigungen im Cannabis. Da ist von Haarspray über irgendwelche Gifte alles Mögliche drin zu finden. Und das macht es dann natürlich auch gefährlich.
Ich kann kurz mal meine eigenen Erfahrungen, was Cannabis angeht, aufzählen. Die halten sich sehr in Grenzen. Ich habe, glaube ich, 2-mal an einem Joint vor 30 Jahren gezogen und fand es ziemlich unspektakulär. Wenn Sie es indiskret finden, können Sie es gerne sagen, aber welche Erfahrungen haben Sie halt gesammelt über die Jahre?
Ja, ist eine spannende Frage. Wir haben ja vorher ganz kurz gesprochen und ich habe gesagt, ich gucke eben nicht nur mit den Augen, und zwar wirklich mit den natürlich gebiasten Augen einer Ärztin drauf. Da sehe ich wirklich natürlich ganz viel von den Folgen und das macht natürlich auch was mit mir. Aber logisch, ich war auch jugendlich und mir ging das wie, glaube ich, allen anderen Jugendlichen auch, dass ich irgendwann damit konfrontiert wurde. Man ist auf Partys, man kriegt es angeboten und man probiert es auch aus und das gehört auch dazu. Wenn man jung ist, probiert man Dinge aus und man probiert manchmal auch Dinge aus, von denen man vorher schon weiß, die sind Mist, aber man macht es halt trotzdem. Und mir ging es ganz ähnlich. Ich persönlich hatte überhaupt nichts davon. Mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich wurde müde und dann bin ich langweilig und dann ist auch die Party langweilig. Und ich hatte auch eher die Erfahrung, wenn andere konsumiert haben, dass die eher sehr viel Spaß mit sich alleine hatten oder eben auch eher eingeschlafen sind oder sehr müde in der Ecke saßen. Das war jetzt nicht das, was ich mir unter einer gelungenen Party vorgestellt habe. Das hat mir anders besser gefallen. So, das ist so das eine. Damit war das für mich erstmal so vom Tisch. Aber natürlich erlebe ich auch heute in meinem persönlichen Umfeld, dass es da ganz kontroverse Sichtweisen gibt, dass es ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gibt, dass es Menschen gibt, die es wirklich als was sehr Entspannendes auch erleben, ohne dann negative Folgen davon zu verspüren.
Es geht nicht darum, neue Konsumenten zu finden, sondern die 18- bis 25-Jährigen, die jetzt konsumieren, die wollen wir sicherer konsumieren lassen. Das sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Teillegalisierung von Cannabis. Unser Thema weiterhin SWR1 Leute mit Petra Beschoner. Kann das Ihrer Meinung nach klappen? So?
Also ich glaube, dass die grundsätzlichen Ansätze dafür schon ganz gut sind. Also zum einen wird einfach erstmal bewusst oder deutlich auch anerkannt, dass die Hauptkonsumentengruppe wirklich die jungen Erwachsenen sind. Natürlich gucken wir aus der Medizin drauf und sagen, in der Zeit ist das Gehirn noch in Entwicklung und es ist die denkbar ungünstigste Zeit. Jugend, aber auch junges Erwachsenenalter. Wir wissen, das Gehirn entwickelt sich bis weit ins 20er, ja, also den 20er Jahrgang so quasi hinein, manchmal bis zum 30. Lebensjahr. Insofern wären wir da gerne noch sehr viel zurückhaltender. Nichtsdestotrotz ist es Realität. In dieser Zeit wird hauptsächlich Cannabis konsumiert. Das zeigen alle epidemiologischen Daten. Und da ist es total sinnvoll zu sagen, hier müssen wir ansetzen. Wie können wir schützen? Und ein Punkt, und das hatten wir vorher ja auch schon besprochen, ist eben, wie können wir den Konsum grundsätzlich schon mal weniger gefährlich machen. Und die Ansätze der Bundesregierung sind jetzt ja zu sagen, wir legalisieren Cannabis dahingehend, dass der Anbau und die Herstellung kontrolliert ist, so dass wir zum Beispiel den THC-Gehalt kontrollieren können. Und da hat sich ja auch die Regierung entschieden, einen Maximalgehalt vorzugeben, ja, so dass darüber schon versucht werden kann, weniger negative Folgen zu produzieren, indem einfach ein niedrigerer Gehalt konsumiert wird. Das nächste ist, dass eben Verunreinigungen verhindert werden oder eben dieses Strecken durch die synthetischen Cannabinoide verhindert wird.
Es klingt ja auch so, dass mit diesen Cannabis-Vereinen oder Cannabis-Social-Clubs, die es dann ab dem 1. Juli geben wird, Kiffen geordneter abläuft. Also auch das, was Sie sagen, dass eine sauberere Qualität gewährleistet ist, das müsste doch dann auch in Ihrem Sinne sein, oder?
Das ist absolut in unserem Sinne. Die Schwierigkeit, die wir sehen, liegt vor allem aber in der Häufigkeit dann des Konsums. Ganz grundsätzlich ist natürlich so, dass wir sehen Cannabis-induzierte Psychosen teils auch nach einmaligem Konsum. Das muss man einfach so sagen. Aber wir sehen es vor allem dann, wenn der THC-Gehalt sehr hoch ist, und wir sehen es auch dann, wenn es oder häufiger unter synthetischen Cannabinoiden. Das ist aber ja nur ein Problem. Ja. Die langfristige Entwicklung beispielsweise von sogenannten affektiven Störungen, also depressiven Syndromen oder Angsterkrankungen oder eben auch Abhängigkeitserkrankungen, die hängen sehr stark von der Häufigkeit des Konsums dann auch ab. Und da frage ich mich schon, ob unser Gesetzgeber da ausreichend hingeguckt hat, weil im Moment ist es so geregelt, dass eben gerade diese jungen Erwachsenen zwar weniger Cannabis im Monat durch ihren Verein so quasi ausgeteilt bekommen dürfen im Vergleich zu älteren Erwachsenen. Aber die Menge reicht, wenn man sich das so über den Daumen peilt, ausrechnet immer noch dafür, dass zwischen 2 und 3 Joints am Tag konsumiert werden. Und da sind wir natürlich in dem Bereich, wo wir ganz klar wissen, da ist die Gefahr für eine Abhängigkeit extrem hoch. Cannabis hat im Grunde ein recht ähnliches Abhängigkeitspotenzial wie Alkohol.
Es gibt schon erste Meldungen aus der SWR1-Hörerschaft zu dem Thema, und ich glaube, wir müssen eine Sache mal gerade klarstellen, weil es gab den Vorwurf, dass wir jetzt uns nur damit beschäftigen würden, wie gefährlich Cannabis für Kinder oder für Jugendliche ist, dass das weiterhin verboten ist, ist auch nun mal klar, und das soll jetzt hier auch kein Aufruf sein. Es gibt ja auch den Plan, dass neben der Legalisierung gleichzeitig auch noch für mehr Aufklärung gesorgt wird, um den Drogenkonsum einzudämmen. Damit kann Cannabis sozusagen aus einer gewissen Tabu-Ecke rauskommen, oder es kann auch einen Boom geben.
Ja, da müssen wir auch hingucken. Also was zum Beispiel die Gesellschaften, sowohl die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik angemerkt hat, schon in Positionspapieren, und auch die ganzen Sucht- und Suchtpräventionsgesellschaften, ist, dass wir eben eine Begleitforschung in den folgenden Jahren brauchen, um auch zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze tatsächlich, wie entwickelt sich der Cannabismarkt, wie entwickelt sich Cannabis im Zusammenhang mit Gesundheitsstörungen, wie entwickelt sich wie entwickeln sich die epidemiologischen Daten, aber auch können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie unsere Präventionsmaßnahmen denn tatsächlich dann auch funktionieren und ob die greifen. Mhm. Und das müsste alles forschend begleitet werden. Jetzt wird natürlich zum Teil schon forschend begleitet. Was wir aber bemängeln, ist, dass das eigentlich geplant nur für 4 Jahre läuft. Wir wissen aber, dass die Auswirkungen einer Legalisierung sich erst in 10, zum Teil 15, 20 Jahren wirklich zeigen werden. Das heißt, es ist sehr kurz gesprungen und wird uns letztlich nicht das zeigen oder die Fragen beantworten, die wir beantwortet haben möchten. Es hilft immer aber, den Blick auch in Länder zu richten, die eine Cannabis-Legalisierung schon hinter sich haben. Das hat im Übrigen auch unsere Regierung gemacht. Das hat das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben. Die haben eine groß angelegte Studie, also praktisch systematische Reviews, also wo viele Studien so quasi nochmal ausgewertet werden, um zu gucken, wie hat sich Legalisierung in bestimmten US-Bundesstaaten, in Kanada, in Uruguay, denn auf bestimmte Dinge ausgewirkt. Und tatsächlich ist ein Punkt, der aber überall bemängelt wird, dass Prävention gerade bei jungen Erwachsenen, Jugendlichen nicht gut funktioniert und nicht gut greift. Und jetzt mal so ganz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe im Vorfeld unserer Sendung auch mal noch mal selber recherchiert und dachte, wie schaut es denn aus auf diesen Präventionsseiten unserer Regierung? Und dann gibt es Flyer, wo ich dachte, mich tritt ein Pferd, da steht dann drauf, legal, Punkt, 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 aber risky. Und das in quietschpink, wo ich gedacht habe, was wird das wahrscheinlich bei jungen Leuten auslösen? Hat uns das in der Jugend abgehalten, wenn irgendwas riskant war? Oder war es dann nicht vielleicht auch
also
irgendwie...
Also alles, was verboten ist, ja, ist spannend.
Also das ist jetzt wirklich sehr persönlich. ich frage mich, ob nicht vieles gut gemeint, aber halt nur halb gut gemacht ist. Ich bin da sehr im Zweifel. Wir sehen seit Jahren, dass es bei Alkohol und Tabak Schwierigkeiten gibt bei der Prävention. Ich rechne mit was Ähnlichem beim Cannabis.
Laut Bundesgesundheitsministerium haben 2021 8,8% aller Menschen von 18 bis 64 Jahren in den zurückliegenden 12 Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert, also rund 4,5 Millionen Menschen. Bei einem Viertel dieser Gruppe bestehe der Studie nach ein problematischer Konsum. Es werden es Leute weiter mit der Psychiaterin Petra Beschoner. Sind das Zahlen, die Sie bestätigen können?
Ja, das zeigen eigentlich auch Daten aus der gesamten Welt, also globale Daten, die lassen sich da ganz gut einordnen, die Daten aus Deutschland.
Wie bedenklich ist so eine Statistik für Sie?
Naja, also wenn wir uns mal überlegen, was heißt es denn eigentlich in Zahlen? Also wenn wir nur für Deutschland gucken und sagen, so 1% hat jetzt tatsächlich einen nicht nur ganz regelmäßigen Konsum, sondern schon eine cannabisbezogene Störung, dann sind wir da im Bereich von 600, 700, 1000 Betroffenen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und wenn man sich das mal überlegt, was das dann am Ende bedeutet, das sind Menschen, die krank sind, die mit Sicherheit im Verlauf, wenn nicht schon aktuell, nicht in der Lage sind, ganz normal am sozialen Leben teilzunehmen, die nur mit Einschränkungen, zumindest in den allermeisten Fällen, in der Lage sein werden, einen Beruf auszuüben, die das Gesundheitssystem beanspruchen müssen. Und da wird dann, glaube ich, schon deutlich, was das bedeutet.
Problematischer Konsum, so wie es in der Angabe eben hieß. Was heißt das? Das heißt, ich bin täglich dabei, Cannabis zu konsumieren?
Na, problematischer Konsum an sich ist jetzt erstmal ein Begriff, der so jetzt nicht in den Klassifikationssystemen für Erkrankungen auftaucht. In der Prävalenzrate von 1%, also cannabisbezogene Störungen, damit sind Abhängigkeitserkrankungen gemeint. Und dafür gibt es wieder bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel, dass die Menge, die bisher konsumiert wurde, nicht mehr ausreicht. Also wir sprechen von einer Toleranzentwicklung, dass so quasi immer mehr konsumiert werden muss, um denselben Effekt zu erreichen, dass der Konsum eigentlich nicht mehr kontrolliert werden kann und dass es Entzugssymptome gibt, wenn wieder abgesetzt wird. Sonst wird zum problematischen Konsum üblicherweise noch der sogenannte schädliche Gebrauch gerechnet. Das ist dann, da bin ich zwar noch nicht abhängig, das heißt, ich erfülle nicht die Kriterien für eine Abhängigkeit, aber entweder habe ich psychische Folgen, also Schäden schon, das heißt, ich bin vielleicht depressiv verstimmt oder ich habe eine Angststörung entwickelt oder ich habe eine Antriebsminderung, also ein sogenanntes amotivationales Syndrom. Oder aber ich reagiere körperlich, also ich leide unter Erbrechen und Übelkeit, ich leide unter Herzrasen als Beispiel. Oder aber auch das soziale Umfeld leidet. Dann sprechen wir von dem schädlichen Gebrauch und auch das gehört zum problematischen Konsum.
Psychosen haben Sie schon angesprochen, die auch einhergehen können mit regelmäßigem Cannabisgebrauch. Es gibt allerdings dann halt auch eine Statistik, dass nur etwa 1% der Bevölkerung besonders psychosegefährdet sei und Cannabis in der Regel dann nur der Auslöser von Psychosen bei dafür veranlagten Menschen ist. Stimmt das so? Gehen Sie damit?
Ja, also das war auch lange Jahre das, was in der Gesellschaft für Psychiatrie auch so vertreten wurde, dass wir davon ausgegangen sind, dass Cannabis eben eher der Auslöser ist. Wir sehen tatsächlich auch bei Cannabiskonsumenten, dass der Beginn einer Psychose da um 2 Jahre nach vorn verlagert wird. Das spricht eben sehr dafür, dass das Cannabis da so quasi eine Psychoseveranlagung angestoßen hat. Wir wissen aber gar nicht, wie viele Menschen möglicherweise ein Psychoserisiko hätten, aber kein Cannabis konsumieren und so auch nie eine Psychose entwickeln. Insofern finde ich das immer ein bisschen schwierig. Und die Daten aus den letzten Jahren geben aber immer mehr Hinweise darauf, dass es nicht nur so quasi der Tropfen war, der das Fass zum Übergelaufen gebracht hat. Wichtig ist mir an der Stelle aber schon nochmal zu sagen, dass die wenigsten Krankheiten, egal ob psychisch oder auch somatisch, eine sehr simple Genese so quasi oder Ursache haben. Logisch, wenn ich einen Virusinfekt habe, dann war es eine Virusinfektion, die es ausgelöst hat, dass ich jetzt Schnupfen oder Husten habe. Aber wir wissen auch, dass ganz viele andere Dinge, also wie ist gerade zum Beispiel mein Immunstatus? Und mein Immunstatus hängt auch sehr davon ab, wie meine Stimmung ist. Wir wissen, dass ich in der Depression einen sehr viel schlechteren Immunstatus habe und dann infektanfälliger bin. Das heißt, unterm Strich ist Krankheit immer ein multifaktorielles Geschehen. Da spielen biologische Faktoren, psychische Faktoren, soziale Faktoren mit hinein. Und die moderne Medizin in jedem Fach geht eigentlich von diesem biopsychosozialen Erklärungsmodell von Krankheiten aus. Und insofern ist auch das immer die Frage, welche Botschaft möchte ich damit senden, wenn ich sage, Cannabis kann Psychosen anstoßen, aber ist so quasi nicht die eigentliche Ursache. Mhm. Wem hilft das?
Cannabis ist seit Jahren die beliebteste illegale Droge in Deutschland gewesen. Jetzt dann also die Teillegalisierung. Jeder 11. Jugendliche hat schon einmal Cannabis konsumiert. Und zu dem Thema ist weiterhin Petra Beschoner, die Chefärztin der Akutklinik Bad Saulgau, zu Gast in SWR1 Leute. Über grundsätzliche Risiken haben wir eben schon gesprochen. Wie groß ist die Gefahr von Cannabis für Jugendliche?
Da wir wissen, dass eben gerade bei Jugendlichen im Gehirn so quasi Großbaustelle ist in der Pubertät, ist es genau die Zeit, wo Jugendliche besonders vulnerabel für alle psychoaktiven Substanzen sind.
Sie haben schon gesagt, das Gehirn entwickelt sich bis annähernd ans Alter von 30 Jahren.
Ja, genau. Das ist natürlich individuell ein bisschen unterschiedlich. Wir wissen auch, dass die Hirnreifung bei Mädchen und Frauen etwas früher einsetzt und früher voranschreitet. Auch die Pubertät beginnt bei den Mädchen früher als bei den Jungs. Insofern sind es dann oft auch eher die jungen Männer, bei denen es dann am längsten dauert. Aber genau, die Hirnentwicklung dauert bis zum Teil zum 30. Lebensjahr.
Und wir müssen vielleicht mal, oder ich möchte gerne einen Begriff geklärt haben, der schon das ein oder andere Mal fiel, die Psychose.
Ja.
Was kann ich mir genau darunter vorstellen, wie läuft eine Psychose, wenn es die in klassischer Art gibt, überhaupt ab?
Ja, also gerade beim Cannabis muss man davon ausgehen, dass bei einer Psychose Symptome auftreten wie Wahnvorstellungen. Wahn heißt, in meinem Erleben läuft etwas ab, was in der Realität nicht passiert. Für mich als Betroffenen ist das aber überhaupt nicht zu unterscheiden, sondern für mich ist das Wirklichkeit. Und häufig kommen zum Wahnhalluzinationen. Das heißt, ich sehe Dinge, die nicht da sind, oder ich höre Dinge, die nicht da sind, oder beides. Das kann auch andere Sinnesqualitäten betreffen, die Sensorik, auch Geschmackssinn. Also alle Sinne können betroffen sein. Häufig ist das aber, was dann wahnhaft erlebt wird oder gesehen wird, etwas Schlimmes, Schreckliches, was Angst auslöst und die Betreffenden in einen zum Teil panikartigen Angstzustand versetzt. Der Begriff der Paranoia fällt in dem Zusammenhang sehr häufig, und unter paranoiden Symptomen versteht man eben, dass jemand sich verfolgt fühlt, und da steckt ja schon drin, es ist was Schreckliches, das mich verfolgt und ich habe panische Angst und ich muss dem entfliehen. Das ist das, was wir in der Psychose eben sehen.
Möchte ich eine Wortmeldung noch dranhängen aus der SWR1-Hörerschaft. Anonym möchte der oder diejenige behandelt werden. Meine schreckliche Erfahrung mit Cannabis geht in das Jahr 1995 zurück. Da war ich 39 in Amsterdam in einem Coffeeshop und habe als Nichtraucherin das Zeug, wie er oder sie schreibt, probiert und ein Stück Schokotorte und einen Milchshake konsumiert. Und nachher am Bahnsteig eine Panikattacke bekommen. Zug fährt ein blutender Mann fällt vor die Füße. Die Person hat geschrien, hier ist überall Blut, und nachher stellte sich raus, es ist niemand vor die Füße gefallen, es gab kein Blut. Das ist dann noch eine harmlosere Variante?
Ja, das ist eine noch harmlosere Variante, weil diese betroffene Person zwar eine Wahnvorstellung hatte, also sie hat einen, und Halluzination, sie hat einen Zug einfahren sehen, der überhaupt nie eingefahren ist. Sie hat einen blutenden Mann aus dem Zug oder Menschen aus dem Zug stürzen sehen. Es war wohl überall Blut. Da ist dann auch der Angstaffekt schon dabei. Aber es war nichts, was sie persönlich direkt betroffen hat. Also sie hat was Schreckliches gesehen, was ihr wohl auch Angst gemacht hat, und so oder also dieser Person Angst gemacht hat. Die Person hat ja auch geschrieben, dass sie dann irgendwie wohl gerufen haben muss, da ist Blut. Genau. Man merkt also, da ist auch ein Erregungszustand dabei. Und als diese Person dann wieder so quasi in der Realität ankam, wurde klar, es ist nie ein Zug eingefahren. Insofern war es eine leichte oder weniger schreckliche Psychose für die betroffene Person, weil natürlich, wenn es etwas ist, wo gewähnt wird, dass man selber mit Leib und Leben bedroht wird, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Dimension. Und das kann Ausmaße annehmen, wo jemand durch eine Psychose dann auch noch traumatisiert ist, weil die Erinnerung daran, die bleibt.
Wir haben es schon angesprochen, die Altersgrenze von 18 Jahren bei dem Konsum von Cannabis. Nochmal den Vergleich zum Alkohol, der halt gerne genommen wird. Da sind wir bei 16 Jahren. Ja. Da stimmt doch dann auch irgendwas nicht, oder?
Also das eine macht das andere nicht besser. Also wie ich gerade schon gesagt habe, das jugendliche Gehirn ist in der Pubertät durch den Hormoneinfluss und diese massiven Umbauvorgänge massiv vulnerabel und natürlich auch auf Alkohol. Und was wir sehen ist, also das ist ja auch so ein bisschen das Thema immer mit der Einstiegsdroge, dass es dann heißt, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Das kann man so sehen, aber im Grunde genommen müssen wir sagen, Tabak und Alkohol sind Einstiegsdrogen. Also die klassische, in Anführungszeichen, Karriere läuft so ab, dass oft schon noch im Kindesalter vor der Pubertät mit Tabak begonnen wird, also Nikotin konsumiert wird. Dann kommt oft in den ersten Pubertätsjahren schon der Alkohol dazu und dann erst in den Folgejahren das Cannabis. Und insofern, ja, natürlich ist Alkohol schrecklich. Und wenn wir die bloßen Zahlen angucken, macht Alkohol deutlich mehr Schäden als Cannabis. Aber wir haben so quasi eben zwei Probleme oder drei, wenn wir das Nikotin noch dazu nehmen.
Was kann bei mir passieren? Welche Auffälligkeiten habe ich bei regelmäßigem Konsum?
Also die ersten Symptome, und das sind ja oft auch die, die gewünscht sind, sind eine euphorisierende Wirkung und auch, dass ich mich entspannt fühle. Ja, oft auch was etwas Angstlösendes.
Fühle ich mich so schon?
Ja, genau. Also das ist ja gut, weil dann wird es nicht gebraucht, dann probiert man es aus, dann geht es einem, wie Sie es vorher geschildert haben, man denkt sich, passiert ja gar nichts, finde ich jetzt gar nicht so toll, brauche ich auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz sind das eben Wirkungen, die es letztlich auch spannend und interessant machen als Substanz, auch als Genusssubstanz. Problematisch wird's, wenn man eben mit eher unerwünschten Wirkungen reagiert, und da ist die Palette relativ breit. Das kann eben zum einen dazu führen, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was man sich eigentlich wünscht, dass statt der Entspannung eher ein Erregungszustand eintritt, dass statt der angstlösenden Wirkung tatsächlich Angst ausgelöst wird oder auch statt der euphorisierenden Wirkung eine depressive Stimmung auftritt. Dazu kommen aber auch körperliche Symptome, gerade Herzrasen, es kann zu Übelkeit führen und Erbrechen. Und wie gesagt, in der Häufigkeit oder im regelmäßigen Konsum steckt dann eben auch die Gefahr zum einen von Auswirkungen aufs Gehirn, die zum Beispiel den Lernerfolg betreffen, also die Gedächtnisleistung nimmt ab. Wir wissen, dass die Impulskontrolle leidet, also wir treffen eher auch risikoreiche Entscheidungen unter Cannabiskonsum, auch unter regelmäßigem Cannabiskonsum. Die Aufmerksamkeit leidet.
Was könnte das im Alltag sein, dass ich vermehrt schnell fahre oder?
Zum Beispiel. Oder dass ich mich eben, obwohl ich eigentlich merke, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Auto zu fahren, vielleicht aufgrund meines Cannabiskonsums, vielleicht auch aufgrund von Alkohol, den ich schon vorher getrunken habe, dann eben entscheide ich, mache das jetzt trotzdem.
Ja. Okay. Gedächtnis, Schwierigkeiten kommen dazu.
Ja.
Aufmerksamkeitsdefizit oder eingeschränkte Aufmerksamkeitsfunktionen dann
ja,
auch.
Ja, absolut. Also wir sehen zum Beispiel bei jungen Cannabiskonsumenten jetzt wirklich auch wieder rein statistisch, dass die Schulleistungen abnehmen, dass es viel weniger Abitur-Schulabschlüsse gibt bei Cannabiskonsumenten und dass auch viel seltener akademische Abschlüsse erreicht werden, wenn regelmäßig Cannabis konsumiert wird. Das ist jetzt mal das, was rein die Statistik zeigt. Uns sprechen immer wieder Eltern an, die berichten eben, dass sie bei ihren Kindern, Jugendlichen zu Hause Veränderungen feststellen. Kinder, die vielleicht vorher verhältnismäßig zielstrebig waren, auch mit einer gewissen Freude gelernt haben, so wie man das halt so macht, aber die auch entsprechend ordentliche Schulleistungen gebracht haben und wo eben beobachtet wird, das lässt nach. Die Jugendlichen ziehen sich zunehmend zurück, sind immer weniger ansprechbar, reagieren weniger auch auf Ansprache durch die Eltern. Und das ist oft was, wo eben erstmals dann auch auffällt. Da gibt es irgendwie eine Art Leistungsknick, da passiert etwas. Manchmal ist es wirklich auch so, dass dann auffällt, sag mal, haben wir doch schon mehrfach drüber gesprochen, wieso erinnerst du das nicht? Also solche Symptome können da schon beobachtet werden.
Da komme ich gleich zur nächsten anonym behandelten Zuschrift aus der Hörergruppe der SW1-Hörerinnen und Hörer. Der 19-jährige Sohn kifft relativ regelmäßig und man weiß nicht, damit umzugehen. Und wie kann man helfen und wo kann man sich auch Hilfe holen?
Ja, also der erste Schritt als Eltern ist ja immer, dass man das Gespräch sucht. Ja, also klar, wie gesagt, in der Pubertät und auch im jungen Erwachsenenalter ist es ja gar nicht ungewöhnlich, dass man sich von den Eltern auch zurückzieht, dass viel mehr Zeit im Zimmer verbracht wird oder mit Freunden. Das allein muss einen jetzt auch nicht unbedingt unruhig machen. Aber wenn man dann eben andere Dinge beobachtet oder mitkriegt, dass das Kind regelmäßig konsumiert und man selber da aber auch ein ungutes Gefühl mit hat, dann geht es darum, wirklich erstmal Gespräch suchen, wirklich sich auch Zeit nehmen in aller Ruhe, erstmal keine Vorwürfe zu machen, auch wenn man innerlich vielleicht das Gefühl hat, total enttäuscht zu sein, oder wenn man auch Angst hat, jetzt nicht mit Angst und Panik oder mit Drohungen zu reagieren, sondern erstmal auch verstehen wollen, warum machst du das? Was gibt dir das eigentlich? Wie kommst du da dran? Wer macht das noch? Sodass einfach schon mal auch deutlicher wird, was sind denn die Motive dieses jungen Menschen, ob der dann, und was ist auch regelmäßig, er sagt ja, hey Mama, ich bin alle 2 Wochen mit meinen Kumpels unterwegs und da gibt's dann, da rauchen wir halt mal was und das war's. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn er vielleicht dann auch erzählt, dass er sich durch das Schulsystem oder die Erwartungen, die er an sich selber stellt, was jetzt vielleicht auch nach der Schule in der Ausbildung, im Studium kommen soll, so überfordert fühlt, dass er das gar nicht gut aushalten kann und ihm das Cannabis hilft, da runterzufahren und überhaupt zur Ruhe zu kommen. Da habe ich ja schon mal ganz unterschiedliche Motive und dann hat auch das Cannabis eine ganz andere Funktion in dem Moment. Das heißt, allein das deutet den Eltern ja auch schon an, hey, haben wir da ein Thema, wo wir wirklich viel unterstützen sollten oder wo wir Angebote machen müssten oder wo wir als Eltern auch dringend selber Informationsbedarf haben, oder ist das alles noch in einem Rahmen, der aushaltbar ist. Und ich meine, das gehört als Eltern auch manchmal dazu, dass man Dinge auch aushält. Aber dass man durchaus problematisiert und sagt, du, ist dir bewusst das? Ja, auch wenn du nur alle 2 Wochen rauchst, kann das die und die Folgen haben. Ich mache mir da Sorgen um dich. Und das ist doch was auch für Jugendliche und junge Erwachsene etwas ganz, ganz Wesentliches ist, zu wissen, meine Eltern sorgen sich um mich, ich bin ihnen wirklich wichtig und auch wert, ich werde da geliebt und drum macht sich jemand Sorgen und nicht, ich entspreche nicht dem Bild, das meine Eltern von mir haben wollen. Ja, ich habe hier ordentlich und brav zu sein und da gehört eben jetzt nicht dazu, dass man Cannabis konsumiert, das wäre ja eher was dann animiert. Und wenn dieses Gespräch gesucht wurde, dann geht es natürlich auch darum, brauchen wir gemeinsam Hilfe? Wo können wir uns hinwenden? Es gibt Beratungsstellen, Caritas, Diakonie in fast jeder Stadt. Es gibt die Suchtberatungsstellen, wo man sich hinwenden kann. Telefonseelsorge ist immer ein Anlaufpunkt. Und wenn es tatsächlich mein Zustand akuter Intoxikation ist, dann ist der Weg eigentlich in die nächste Notaufnahme oder ins nächste psychiatrische Krankenhaus.
Seit 7 Jahren dürfen Arztpraxen in Deutschland medizinisches Cannabis verschreiben, etwa in Tablettenform. Und das wird dann auch bei rund 40 Erkrankungen getan. Welche Erkrankungen, Petra Beschoner, können das so sein?
Also im Wesentlichen sind es Erkrankungen, die im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen stehen. Da sehen wir einfach in Einzelfällen, dass wenn die klassischen Schmerzbehandlungen nicht greifen oder es Gründe beispielsweise in Allergien auf die üblichen Schmerzmedikamente gibt, dass dann Cannabis eine Lösung sein kann. Wir setzen als Ärzte Cannabis insbesondere auch bei Schmerzen und auch bei Übelkeit im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen ein, also oft bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen, wir sprechen da ja auch von der palliativen Phase, da kann Medizinalcannabis unheimlich hilfreich sein. Und Medizinalcannabis wird auch bei Bewegungsstörungen, insbesondere zum Beispiel bei Spastiken, bei Multipler Sklerose, in einigen Fällen recht erfolgreich eingesetzt. Das sind so die Hauptanwendungsgebiete. Ansonsten gibt es aber Möglichkeiten, das im Grunde genommen querbeet einzusetzen. Man muss dafür wissen, dass die sogenannten Rezeptoren, an denen die Cannabinoide, beim Medizinalcannabis ist es das Cannabidiol, also CBD, ansetzen, sowohl im ZNS, also im zentralen Nervensystem, Gehirn und Rückenmark, als auch in nahezu allen Geweben im Körper vorkommen. Anfangs dachte man noch, dass die Rezeptoren auch ein bisschen unterschiedlich verteilt sind. CB1-Rezeptoren vor allem im Gehirn, CB2-Rezeptoren vor allem im Immunsystem. Die neueste Forschung zeigt eigentlich querbeet. Und deswegen kann im Grunde genommen auch das Cannabidiol, also das Medizinalcannabis, für andere Erkrankungen, egal ob jetzt am Auge, Haut, Magen-Darm-Trakt, auch angewendet werden. Man muss aber wissen, dass bisher eigentlich so die Studienlage keinen Effekt über Placebo-Effekt hinaus erbracht hat, was aber eben nicht in Einzelfällen, wo wir als Mediziner oder als Patienten auch dann an die Grenzen des zugelassen möglichen Stoßen oder mit entsprechender Evidenz nachweisbar wirksamem Stoßen, dass man dann nicht auf Medizinalcannabis zurückgreift. Also das hat durchaus eine Möglichkeit eröffnet, Menschen zu helfen, die bis dahin ziemlich verzweifelt waren.
CBD haben Sie gerade angesprochen, Cannabidiol als ein Wirkstoff im Cannabis, Tetrahydrocannabinol, THC, ist der andere. Und nur damit man es klar hinbekommt, wer eine Cannabisbehandlung verschrieben bekommt, zum Beispiel ist in Tablettenform einnehmen muss oder sollte, der wird davon dann bei richtiger Dosierung nicht abhängig.
Nein, es ist so, dass die psychoaktive Substanz im Cannabis, das ist das Tetrahydrocannabinol, also THC. Und die andere Substanz, die eingesetzt wird, eben das Cannabidiol, CBD, Medizinalcannabis, ist nicht psychoaktiv, macht somit nicht abhängig und macht auch nicht die beschriebenen möglichen psychischen Folgeerkrankungen.
Da passt eine Mail von SWR1-Hörerin Gina dazu. Die hat es mal so ein bisschen angerissen, wie es bei ihr ist. Sie bekommt medizinisches Cannabis seit 2018 verschrieben. Sie hat allergische Reaktionen auf Schmerzmittel. Und deshalb hat sie morgens schon oder tagsüber einen Cannabis-Tee, den sie trinkt. Sie hat ein Öl, was sie auf ihre schmerzenden Stellen auftragen kann. Und abends zum Schlafen ist es dann noch ein Joint. Ihre Lebensqualität, schreibt sie, ist dadurch weitaus besser. Ich kann wieder am normalen Leben teilnehmen. Und das klingt jetzt allerdings so in dem ganzen Paket schon nach einer ziemlich hohen Intensität für mich.
Ja, tatsächlich ist es aber schon so, wenn verschrieben wird, dann meist schon so mehr verschiedene Dosierungen über den Tag. Warum das jetzt bei dieser Patientin genauso gewählt wurde, kann ich natürlich nicht beantworten. Da würden mich aber natürlich, wenn es jetzt meine Patientin wäre, viele Informationen eben interessieren, insbesondere was schon an sonstigen unterstützenden Maßnahmen ausprobiert wurde, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was vielleicht noch nicht gelungen ist. Also es ist ja immer, also meine Prämisse auch in meiner Klinik ist immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und wir müssen davon ausgehen, dass jede Substanz, die eine Wirkung hat, auch Nebenwirkungen haben kann. Es herrscht oft so ein Verständnis in der Allgemeinbevölkerung, dass pflanzliche Medikamente oder pflanzliche Substanzen total gut verträglich seien und nebenwirkungsfrei. Das stimmt so einfach nicht. Und insofern lohnt sich's im Grunde immer auch zu gucken, welche Möglichkeiten hat man über Bewegung, Physiotherapie, Massagen, Entspannungsübungen, aber auch psychotherapeutische Methoden zur Schmerzdistanzierung, vielleicht auch noch zusätzlich einen etwas positiven Effekt auf die Schmerzwahrnehmung zu gewinnen und so den Leidensdruck zu reduzieren, dass vielleicht weniger Substanz konsumiert werden muss, um insgesamt wieder eine bessere Lebensqualität zu haben. Und ich glaube, das müsste in der Medizin immer gelten.
Wenn wir jetzt die Teillegalisierung haben von Cannabis, ist davon auszugehen, dass es weniger verschriebene Cannabis-Behandlungen auf Rezept gibt, weil jeder ja sozusagen direkt an der Quelle sitzt? sitzen kann?
Naja, das hängt ja davon ab, wie wiederum, also was ich so quasi erreichen möchte. Wenn ich Medizinalcannabis verschreibe, dann möchte ich ja den Patienten nicht mit THC versorgen, also nicht mit der psychoaktiven Substanz. Und ob dann in den Vereinen eben reines Medizinalcannabis gezüchtet wird und ausgegeben und wer das dann für sich konsumiert, das kann ich jetzt so natürlich gar nicht beantworten. Das wäre theoretisch denkbar, aber klassischerweise ist es so, dass eben die Hanfpflanzen gezüchtet werden, die ja beide Stoffe enthalten. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger ergänzender Punkt. Wir wissen auch, dass das Verhältnis zwischen THC und CBD in der Pflanze einen großen Effekt oder Einfluss darauf hat, wie am Ende auf die Substanz reagiert wird. Und was wir in den letzten Jahrzehnten auch gesehen haben, ist, dass zwar der THC-Gehalt gestiegen ist, aber der CBD-Gehalt nicht gestiegen ist. Und dieses Missverhältnis trägt vermutlich auch dazu bei, dass das heutige THC auch mehr unerwünschte Wirkungen auslöst, als wir das gerne sehen möchten.
Es wären Leute mit Petra Beschoner, Psychiaterin, zum Thema Cannabis-Teillegalisierung und wie so ein tragischer Weg dann gehen kann, das wurde uns zugeschrieben, bitte anonym ohne Namen lesen, steht dabei. Das haben wir hier. Wir haben alles probiert. Bei unserem Sohn ging es mit 15 los. Einstiegsdroge, Cannabis, ging dann später härter weiter. Verständnis und Verstehen haben wir alles versucht. Suchttherapien, Psychotherapien, Suchtklinik, Langzeittherapien, alles erst jetzt nach circa 25 Jahren scheint er zur Ruhe zu kommen und ist in einem Heim untergebracht und es scheint endlich die richtige Lösung zu sein. Kein Einzelfall.
In der Krassheit sicher ein seltener Fall, Gott sei Dank, und aufgreifend das multifaktorielle Modell der Krankheit von vorher wird da sicher vieles zusammenkommen. Es ist davon auszugehen, dass da dann doch eine Veränderung im Gehirn in bestimmten Hirnregionen stattgefunden hat, die es letztlich auch so therapierefraktär gemacht hat, sodass dieser Mensch leider so einen Werdegang nehmen musste.
Der Vergleich zwischen Cannabis und Alkohol wird oft gezogen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Nadja aus Mannheim hat sich gemeldet, warum wird eigentlich nicht mehr gegen den Missbrauch von Alkohol von der Regierung getan? Es ist viel zu günstig und viel zu leicht zu bekommen. Eigentlich dürfte Alkohol für Abhängige nicht so leicht zugänglich sein. Jetzt wird auch noch das Kiffen erlaubt. Was soll das eigentlich alles? Können wir uns denn nicht mehr an den normalen Dingen erfreuen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke auch ein Aufruf an alle. Es gibt viele Dinge, die sehr psychoaktiv wirken, ohne dass man sich da eine Substanz einwerfen muss. Also insofern, ja, guter Punkt.
Die nächste anonyme Frage: Wie gefährlich ist das für meine Kinder, wenn in der Nachbarschaft gekifft wird und das bei uns ziemlich direkt über die Fenster reinzieht?
Also natürlich weiß ich am Ende nicht, wie viel Gehalt da ankommt, aber wir wissen vom Passivrauchen, dass eben auch Passivrauchen Schäden beim Passivraucher verursacht. Insofern, ich würde mit den Nachbarn ins Gespräch gehen und bitten, dass in Räumen geraucht wird, wo es eben nicht in ihre Wohnung zieht.
SWR1-Hörer Oliver aus Kirchzarten hat eine spannende Frage gestellt. Einige Studien zeigen, dass auch unter der Ärzteschaft der Graskonsum hoch ist. Je nach Studie über 30%. Kann das sein?
Also ich habe keine Zahlen dazu, würde aber erstmal antworten, Ärzte sind Menschen wie alle anderen auch und sind auch Teil der Allgemeinbevölkerung. Gleichzeitig ist das Thema der Ärztegesundheit ein Forschungsthema, das ich schon seit den Anfang 2000ern auch verfolge. THC haben wir uns in unseren Studien nie genau angeschaut, aber wir sehen, dass es bei Ärzten eine mindestens so hohe Prävalenz für risikoreiches Substanz- oder Konsumverhalten, Substanzgebrauch gibt wie in der Allgemeinbevölkerung, aber einen höheren Konsum hinsichtlich Substanzen, die für Ärzte leicht erreichbar sind, für Menschen aus der Allgemeinbevölkerung nicht. Was wiederum jetzt ein anderes Thema beim Cannabis wieder verdeutlicht: Da, wo die Zugangswege einfach sind, wird auch konsumiert.
Ein Erfahrungsbericht kommt von SWR1-Hörerin Christina aus Dettenhausen. Sie hat zweimal Cannabis probiert, einmal unbewusst, einmal sehr bewusst. Beide Male ist sie ins Krankenhaus gekommen, weil sie Schaum vorm Mund hatte und der Kreislauf zusammenbrach. Sie hat Angst, wenn sie das Zeug, wie sie schreibt, überall riechen kann, weil sie dann Gefahr läuft, auch passiv zu konsumieren. Das ist das, was Sie gerade schon angesprochen haben, dass das natürlich passieren kann, aber nicht passieren muss.
Ja.
Bernd Honold aus Singen, der hat die, der schreibt, ich bin jetzt bald 60 Jahre alt und hatte noch nie das Bedürfnis, Drogen zu konsumieren. Deshalb meine Frage, warum kiffen? Was bringt mir das für Vorteile? Aber die Frage können wir genauso auch beim Rauchen und Trinken uns stellen, oder?
Können wir schon, aber vielleicht ist das jemand, der eben auch gut geschafft hat, sein körpereigenes, also das Endocannabinoid-System immer wieder zu aktivieren. Zum Beispiel ist das durch Bewegung möglich und so gar nicht viel Bedürfnis zu haben, etwas von außen zu konsumieren.
Thomas Oberle vom Bodensee fragt, die entscheidende Frage für ihn ist, bei der Legalisierung von Cannabis, ist der gelegentliche Konsum von Cannabis gesundheitsschädlicher als der gelegentliche Konsum von Alkohol? Ein Glas Wein am Tag oder eine Flasche Bier am Tag?
Ja, also auch da tue ich mir, das habe ich ja schon gesagt, immer ein bisschen schwer, ja, das gegenüberzustellen. Unterm Strich muss man sagen, Alkohol ist sicher das größere Zellgift all dem, was wir bisher wissen, nachzuurteilen. Und insofern würde ich sagen, gelegentlich Alkohol ist trotzdem noch schlechter als gelegentlich Cannabis.
Reinhard Tschech macht uns darauf aufmerksam, dass Sie zu spät ins Studio gekommen sind. Wäre es nicht besser gewesen, Frau Beschoner vor der Cannabis-Debatte als Studiogast einzuladen, dann wäre das mit dem Gesetz eventuell doch noch anders entschieden worden. Das können Sie sich gerne auf die Fahne schreiben. Und ich habe noch eine Frage. Welche Erfahrung mit der Zahl der Konsumenten gibt es in den Ländern, die den Cannabiskonsum vorher schon legalisiert haben?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil da einfach auch noch mal ein bisschen Druck vielleicht auch aus der Debatte genommen werden kann. Aus den Ländern, also insbesondere US-Bundesstaaten, Kanada und Uruguay, wo diese Daten eben untersucht worden sind, zeigt sich, dass es eine Zunahme der Zahl der jungen Konsumenten gibt, aber jetzt das explodiert nicht, da kann ich auch wirklich ein bisschen beruhigen und dann pendeln sich diese Zahlen eigentlich auf einem relativ stabilen Niveau ein. Man muss dazu sagen, dass es wie gesagt wichtig ist, dass über einen längeren Zeitraum das beobachtet wird, aber für Panik ist jetzt auch keine Zeit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.